Achtung, diese Aufzählung kann schon beim Zuhören stressen, also haltet euch besser fest. Corona-Pandemie, Krieg in Europa, Klimakrise und dann trifft manche auch noch die Quarterlife-Crisis. Ja, wer jetzt gerade lebt, muss ganz schön viele Krisen parallel aushalten. Und dabei habe ich viele Krisen noch gar nicht genannt. Liebeskummer, Tinder, Prüfungsphasen in der Uni oder der überteuerte Wohnungsmarkt in den Großstädten. Wenn sich jetzt bei euch auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit breitmacht, dann seid ihr damit nicht alleine. Laut der Shell-Jugendstudie 2024 haben beispielsweise 81% der befragten Jugendlichen große Angst vor Krieg. 63% ängstigt der Klimawandel. Und jetzt hilft Widerstand. Oder besser, die Widerstandsfähigkeit, die wir alle in uns tragen. Denn irgendwie muss man doch einen Weg finden, all das auszuhalten. Hallo, ich bin Stella und du hörst eine neue Folge von How It Works, präsentiert von Die Techniker. Und heute geht es um Resilienz. Zuversichtlich und optimistisch zu sein und zu bleiben, gerade in Zeiten, in denen genau das gar nicht so einfach ist, das ist etwas, das viele von euch umtreibt. Nino ist einer von ihnen. Uns hat er erklärt, was ihn dabei besonders stresst.
Kennt ihr das? Es gibt echt Tage, da läuft einfach alles. Ich treffe mich mit meinen Leuten, wir hängen rum, reden über Gott und die Welt, die Uni läuft auch im Hintergrund, ich bin einfach unbeschwert. Dann ist es fast so, als wäre alles normal auf der Welt, als hätte das Leben nicht dieses ständige Drama im Hintergrund. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Phasen, wo das alles kippt, wo ich einfach nur gestresst bin. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überhaupt beschreiben soll, dieser krasse Stress einfach überall in jeder Phase deines Körpers. Du scrollst durch Social Media, siehst diesen ganzen Shit, der da passiert. Rechtsruck, Kriege, Umweltkatastrophen, die Inflation und plötzlich fühlt sich selbst der beste Tag total sinnlos an. Es ist, als würde man ständig an so eine Grenze stoßen, als wäre da diese Wand, die einen daran hindert, wirklich durchzuatmen und das Leben einfach mal zu genießen. Und auch in Beziehungen merke ich das total krass. Also egal, ob das Freundschaften sind oder ob es beim Dating ist, es schwingt immer diese Unsicherheit in mir mit. Manchmal frage ich mich dann, ob wir überhaupt noch wissen als Generation, wie man miteinander umgehen sollte oder ob wir die falschen Sachen priorisieren und ob wir auf Dates über die falschen Dinge sprechen, schlicht und ergreifend. Und das macht dann auch was mit einem, auch wenn man es nicht sofort checkt. An den schlechten Tagen versuche ich dann als Konter irgendwie optimistisch zu sein, aber das gelingt mir dann irgendwie nicht immer. Und wenn ich es dann doch mal schaffe, wenn es mir dann mal gut geht, dann plane ich auch meine Zukunft. Aber ehrlich gesagt, wenn man so mal drüber nachdenkt, Pläne schmieden fühlt sich fast schon naiv an, wenn die Zukunft so unsicher ist.
Von der Welt überfordert zu sein und sich handlungsunfähig zu fühlen, das gehört, sind wir ehrlich, irgendwie zum Leben dazu. Ich würde sagen, viele kennen das, ich kenne das in jedem Fall. Die wichtige Frage aber lautet, wie komme ich da raus? Kann ich vielleicht sogar üben, mich von der Gleichzeitigkeit der Dinge nicht so überwältigen zu lassen? Darüber spreche ich mit meinen beiden Expertinnen in dieser Folge. Isabel Müller-Pahl ist Mental- und Resilienztrainerin. Sabine König ist Psychologin und Gesundheitsexpertin bei der Techniker. Schön, dass ihr heute bei mir seid.
Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ihr habt die Sprachnachricht von Nino gehört. Auch er ist ja hin und wieder überfordert und gestresst von den Zeiten, in denen wir leben. Resilienz, also die innere Widerstandsfähigkeit, die kann dabei helfen, mit diesem Stress und diesen ganzen negativen Gefühlen umzugehen. Die ist aber bei jeder Person ganz anders ausgeprägt. Sabine, wieso werden Situationen eigentlich unterschiedlich stressig wahrgenommen, selbst von der gleichen Person?
Naja, erstmal ist es ja so, dass wir alle mit ganz unterschiedlichen Temperamenten und genetischen Veranlagungen auf die Welt kommen und wir wachsen auch in sehr unterschiedlichen Verhältnissen auf und werden durch unsere Familien und unser soziales Umfeld geprägt. Und die individuelle Lerngeschichte hat jetzt mal neben den genetischen Veranlagungen einen großen Einfluss darauf, wie wir mit Stress und Belastungen umgehen. Und somit sind wir eben auch unterschiedlich resilient. Und hinzu kommt natürlich aber auch noch die tagesaktuelle Verfassung. Also sind wir irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden, hatten wir eine ganz schlechte Nacht oder haben wir gerade ein entspannendes Wochenende mit Freunden hinter uns. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir mit einer stressigen Situation umgehen.
Und kann ich dann irgendwie feststellen, wie resilient ich bin? Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich habe jetzt irgendwie davon gehört, ich möchte mich da jetzt weiterbilden, aber diesen Status quo zu erheben, bin ich eine resiliente Person? Woran kann ich das denn merken?
Also Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen auch auf die Selbstwahrnehmung vertrauen. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen so ein Gefühl dafür, bin ich jetzt stressresistent oder nicht? Bin ich eher eine resiliente Person oder nicht? Es gibt aber natürlich auch auf dem Markt verschiedene Selbsttests. Da kann man einfach mal googeln oder ChatGPT fragen. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Test, die Connor Davidson Resilience Scale. Die ist eher so in der Wissenschaft, wird die verwendet. Und damit kann man natürlich mal gucken, okay, wie steht es denn um eine eigene Resilienz, wenn man das denn mal so objektiv erfassen möchte.
Weil das kann ich mir vorstellen, ist ja auch ein großer Punkt. Ne? Das objektiv zu erfassen ist sicherlich gar nicht so leicht, wenn man halt die Person ist, die man halt so ist. Ne?
Genau.
In der Resilienzforschung wird sich ja aber auch auf diese 7 Säulen bezogen. Und darunter stecken auch Selbstwirksamkeit, Akzeptanz, Lösungsorientierung. Und das klingt für mich jetzt erst einmal sehr komplex. Ne? Also 7 Themen, die ich mir anschauen muss, wenn ich resilienter werden möchte. Das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Isabel, du bist Resilienztrainerin. Wie fange ich denn am besten an?
Ich fange ganz gern erst auch mal mit einer guten Nachricht an, nämlich, dass wir ja alle ein bisschen resilienter sind, als wir so glauben oder meinen vielleicht, weil wir wären ja sonst gar nicht hier. Also jede Person, die diesen Podcast hört und auch wir, wie wir hier sitzen, wir wären ja gar nicht hier. Die Gene wären nicht weitergegeben worden, wenn nicht unsere Vorfahren einen richtig guten Job gemacht hätten. Und jeder von uns hat ja auch, wenn man sich das mal überlegt, alle Herausforderungen, die wir bisher so im Leben hatten, vom ersten Lebensjahr an bis heute, alle ebenso zu 100% gemeistert und bewältigt. Also das so als Grundlage darf man sich auch mal bewusst machen. Und dann ist es ganz hilfreich, finde ich, als Orientierung, sich diese 7 Säulen der Resilienz einmal auch einfach vorzunehmen. Man kann die wirklich betrachten wie so eine Checkliste. Du hast sie ja gerade eben kurz ein paar davon angesprochen. Es sind 7 an der Zahl und da kann man einfach mal gucken, bin ich denn hier gut aufgestellt bei der Säule oder wackelt die Säule? Und je mehr Säulen ich so für mich abhaken kann, umso stabiler stehe ich. Und wenn ich merke, hier bin ich irgendwie wackelig, die Säule ist bei mir ja nicht so ausgeprägt, dann kann ich da vielleicht einen Fokus drauflegen und mich da selbst stärken, mich weiterentwickeln oder auch tatsächlich mehr Unterstützung suchen durch Coaching oder Therapie.
Isabel, einmal im Schnelldurchlauf, welche Säulen gibt es denn?
Da ist die erste Säule die Akzeptanz. Das ist so der Gedanke, es ist, wie es ist vorbei. Also das Annehmen von einer Situation, die ich eben nicht mehr verändern kann, vielleicht auch, weil sie in der Vergangenheit liegt oder weil ich einfach keinen Einfluss drauf habe. Die zweite Säule ist die Eigenverantwortung. Das heißt, dass ich die Schuld nicht so sehr bei anderen suche oder bei irgendwelchen äußeren Umständen, sondern da wirklich selbst auch die Dinge in die Hand nehme und aktiv werde. Dann die dritte Säule ist die Netzwerkorientierung. Das bedeutet, dass du eben nicht zu lange zögerst, um bei anderen Menschen auch mal um Unterstützung zu fragen oder Hilfe anzufragen. Und wenn ich Hilfe bekomme, die dann auch wirklich anzunehmen. Vierte Säule ist die Lösungsorientierung. Das ist, wenn du aufhörst, die Probleme ständig nur zu analysieren und dich da so im Kreis zu drehen, dich selber runterzuziehen, sondern eben auch sich ganz bewusst auf die Chancen und Möglichkeiten zu fokussieren. Die fünfte Säule ist die Selbstwirksamkeit. Das ist, wenn du wirklich was aktiv tust, wenn du deine Fähigkeiten irgendwie einbringst, um halt die Situation positiv zu verändern. Und dass man grundsätzlich auch weiß, eine Situation ist veränderbar. Also ich kann theoretisch was tun, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie. Dann ist die 6. Säule der Optimismus, also eben auch das Gute zu erkennen, das neben dem Schlechten ja immer auch da ist. Und die 7. Säule ist die Zukunftsgestaltung. Das bedeutet, dass ich mir bewusst Ziele setze, vielleicht auch kleine Ziele einfach nur, die mich motivieren. Ziele sind immer was sehr sinnstiftend und motivierend wirkt.
Also ganz schön viel Futter, muss ich sagen. Man muss sich da ja schon genau überlegen, puh, wie kann ich jetzt die Zeit, die ich zur Verfügung habe, auch wirklich gut nutzen, um mich da noch besser aufzustellen. Wir haben das ja eben gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass diese Reflexionsprozesse, die ja dahinter stehen, ne, dieses sich hinsetzen, sich zu überlegen, mit welchen Säulen bin ich schon ganz gut dabei, bin ich ein eher optimistischer Typ, wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Bedarf, dass diese ganzen Reflexionsprozesse ja auch sehr anstrengend sein können. Und ich kann auch jede Person verstehen, die dann irgendwie zur Ablenkung doch lieber schnell durch TikTok scrollt, ehrlich gesagt. Gibt es hier irgendwelche Tipps von euch, wie ich es schaffe, mich hier selber zu priorisieren?
Also ich würde hier empfehlen, dass man erstmal anfängt, sich mit seinen eigenen kurz- und langfristigen Zielen auseinandersetzt. Also Auch wenn Nino jetzt gesagt hat, manchmal fühlt sich das total naiv an, weil die Zukunft sich so unsicher anfühlt, ist das extrem wichtig für das mentale Wohlbefinden, dass man eben nicht so ziellos durch die Gegend steuert, sondern dass man schon sich regelmäßig damit auseinandersetzt, wo möchte ich eigentlich hin? Und wir haben ja als Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Kontrolle und deshalb ist es gerade bei so einer ungewissen Zukunft, fühlt sich das irgendwie nicht so richtig an. Aber es ist eben auch wichtig, dann bei der Zielsetzung flexibel zu bleiben. Also immer auch auf die jeweiligen Gegebenheiten, wie die sich eben verändern, auch die Ziele anzupassen. Und natürlich ist es manchmal einfacher, sich auf TikTok zu begeben und da rumzuscrollen. Aber man muss sich da auch mal fragen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das gerade bewusst, um mich mal ein bisschen berieseln zu lassen, um mal so ein bisschen vielleicht auch Inspiration für irgendetwas zu bekommen? Dafür kann das ja durchaus sinnvoll sein. Oder mache ich das, weil ich etwas vermeide, also irgendwas, was mir vielleicht unangenehme Gefühle macht, Aufgaben, die ich vor mir her schiebe oder Themen, die sich nicht so gut anfühlen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass das über kurz oder lang nicht hilfreich ist, solche Dinge vor sich herzuschieben, weil sie über einen längeren Zeitraum eher dazu führen, dass so negative Gefühle eher stärker werden, die Schwierigkeiten, die man vielleicht vor sich her schiebt, in der Regel sich nicht von alleine lösen. Und da ist es einfach wichtig, dass man aus so einer passiven Haltung rauskommt. TikTok zu konsumieren ist ja eher eine passive Haltung. Und da ist es wichtig, eben in eine Selbstwirksamkeit wieder reinzukommen und auch eben eine Säule der Resilienz zu nutzen, nämlich die sozialen Kontakte. Social Media kann einem ja auch häufig vorgaukeln, man ist ganz sozial unterwegs. Aber dass man da eben auch mal abschaltet und guckt, wie kann ich denn wirklich in Kontakt kommen im echten Leben.
Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass man das eben schon sehr häufig aus so einer Vermeidungsstrategie heraus betreibt. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, es ist jetzt einfach auch anstrengend, die eigenen Gedanken mal laut werden zu lassen. Gucke ich mir doch lieber noch mal ein bisschen an, was hier so los ist. Ich stelle es mir trotzdem sehr schwierig vor, dann so einen Weg zu finden, zu sagen, okay, ich höre jetzt mal meinen Gedanken zu. Ich lege jetzt mal das Handy weg. Habt ihr so ganz niedrigschwellige Tipps, wie ich das dann vielleicht doch schaffe?
Also mir fällt dazu gleich ein, dass es ja inzwischen, ich glaube, auf jedem Smartphone die Funktion gibt, die eigene Zeit zu begrenzen, die wir eben in den Apps verbringen. Da sich ein Zeitlimit selber rauszusuchen, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde TikTok maximal am Tag. Wenn ich schon weiß, dass ich da leicht versinke und auch nicht mehr so leicht rauskomme, ist das sicher hilfreich. Dann aber auch empfehle ich gerne, sich alles in den Kalender zu schreiben. Wir machen das ja oft mit beruflichen oder ja, Terminen an der Uni oder und so weiter. Aber das kann man durchaus auch mit privaten Terminen, also mit Me-Time machen. Also wirklich sich selbst priorisieren und das in den Kalender schreiben, damit auch eine Pop-up-Erinnerung kommt. Und ich nicht so leicht mich da selber ignorieren kann. Ich finde es aber auch immer ganz spannend zu sehen, woher das denn eigentlich kommt, dass wir dieses kurzfristige Denken so sehr bevorzugen. Also das Gehirn offensichtlich, merken wir ja alle, will nicht so gerne langfristig planen, sondern ist immer so auf den kurzen Genuss, also ich denke gerade auch an Essen und Schokolade, sowas, auf den kurzen Genuss aus oder auch in Sachen Sport, dass wir lieber auf der Couch mal sitzen bleiben, als langfristig was Gutes für unsere Fitness und unsere Gesundheit zu tun. Und das steckt ja einfach in uns drin, dass so funktioniert unser Gehirn am Ende. Und es war nun mal so in der Menschheitsgeschichte von 300.000 Jahren, dass das kurzfristige Denken immer Vorrang hatte, weil es ja unser Überleben sichert. Also die wichtigsten Fragen waren, woher bekomme ich das nächste Essen? Wo ist gerade akute Gefahr? Wo bin ich in Sicherheit? Und eben nicht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Wochen oder so. Und ich finde, damit, mit dem Wissen kann man auch so ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst umgehen.
Das finde ich einen total validen Punkt.
Und eine vielleicht auch niedrigschwellige Möglichkeit ist ja, das gilt für alle Gewohnheiten. Also wenn ich mir eine Gewohnheit zulegen möchte, vielleicht mich mehr selbst zu reflektieren oder öfter auf meine Bedürfnisse zu achten, einfach auf mein, ja, wie es mir geht, dann hilft es immer sehr, sich eine Wenn-Dann-Verknüpfung anzulegen. Das heißt, eine Gewohnheit, die ich eh schon etabliert habe, zu verknüpfen mit einer neuen Gewohnheit, die ich mir gerne zulegen möchte. Also zum Beispiel könnte ich es verknüpfen mit meinem Kaffee, den ich mir vielleicht dreimal am Tag hole und mir dann sagen, immer wenn ich mir einen Kaffee hole, dann frage ich mich, was ich eigentlich gerade brauche.
Also sich wirklich Routinen zu schaffen, die einem gut tun.
Es gibt hier auch eine sehr hilfreiche Methode, die von Frau Professorin Gabriele Oetting entwickelt wurde. Und das ist die sogenannte WOOP-Methode. Die nennt sich so, da steht hinter Wish Outcome Obstacle Plan. Es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber da setzt man sich zum Ersten damit auseinander, was möchte man eigentlich erreichen? Und visioniert quasi das Ergebnis, also den Wish, den man hat, was herauskommen soll. Und in einem zweiten Schritt, und das finde ich ganz wichtig, setzt man sich auch intensiv damit auseinander, was hält mich denn davon ab? Mhm. Also was ist denn eigentlich das Hindernis, was mich jedes Mal davon abhält, in dem Moment, wo ich eigentlich ja, mich einer bestimmten Tätigkeit widmen möchte, kommt dann doch immer Social Media dazwischen. Und warum passiert denn das eigentlich? Und da muss man schon ein bisschen tiefer in sich hineinhorchen, was es da eigentlich ist. Meistens in der Regel hat es auch was mit negativen Emotionen zu tun, die da aufkommen. Und man entwickelt dafür einen Plan, also einen Wenn-Dann-Plan, den wir gerade auch schon gehört haben. Und das ist eine sehr hilfreiche Methode. Die findet man auch auf der Webseite der TK. Da gibt es ein kleines Training dazu, wenn man sich damit mal auseinandersetzen möchte. Und ich finde es eben aber auch wichtig, häufig setzen wir uns bei Zielen ergebnisorientierte Ziele. Und wenn man nicht ins Handeln kommt, dann ist es manchmal wichtig, sich erstmal ein handlungsorientiertes Ziel zu setzen. Also zu gucken, dass man überhaupt erstmal etwas macht, gar nicht, ich erreiche heute XY oder ich schreibe heute von meiner Hausarbeit die Einleitung, sondern nein, ich setze mich heute mal an den Schreibtisch und sitze da mal für 5 Minuten und versuche überhaupt mal etwas zu formulieren. Also überhaupt diese Handlung anzufangen, anstatt immer gleich den Berg vor Augen zu haben, was man vielleicht erledigen muss.
Da klingt ja auch so ein bisschen mit, dass man vor allem auch in diesen sehr stressigen Situationen, wo man sich sehr vielen negativen Gedanken ausgeliefert fühlt, wohlwollend mit sich selbst sein darf, ne? Also es ist ein Unterschied zwischen, ich lenke mich jetzt ab, manchmal ist das, glaube ich, auch total okay. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man sich mal kurz berieselt. Aber wenn man dann merkt, okay, ich muss hier eigentlich an ein paar Dingen arbeiten, aber ich muss die nicht sofort heute lösen. Ich muss damit nicht heute sofort fertig werden, sondern ich darf mir auch damit Zeit lassen und es ist okay, wenn das dauert.
Absolut. Also ich finde, es ist auch wichtig, das, was Nino da jetzt erzählt in der Sprachnachricht, auch mal anzuerkennen. Das ist eine schwierige Zeit und wir werden überflutet mit negativen Nachrichten und natürlich lösen die negative Gefühle bei uns aus, sonst wären wir ja gar keine Menschen, wenn wir da nicht irgendwie drauf reagieren würden. Und das erstmal auch anzuerkennen und wahrzunehmen und zu sagen, okay, hey, das ist irgendwie blöd, aber es gibt Wege und Möglichkeiten, damit umzugehen.
Gehen wir da doch direkt mal rein. Nino hat ja auch mit uns geteilt, dass er diese Krisen wie so einen Schatten wahrnimmt, ne? Also der immer da ist, Drama im Hintergrund und so. Und wir haben ja eben schon von den 7 Säulen der Resilienz gehört und darunter gab es ja auch die Säule der Akzeptanz. Und was ich mir zum Teil schwierig vorstelle, ist so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn entscheiden, was ich einfach akzeptieren und annehmen sollte und was ich dann aber durchaus doch verändern kann und will. Habt ihr da Gedanken zu?
Also ich denke, es wäre erstmal wirklich wichtig, diesen Schatten im Hintergrund, wie Nino es beschreibt, nicht nur den eben wahrzunehmen, sondern wenn ich schon merke, da ist was, irgendwas zieht mich immer wieder runter, irgendwas lässt mich schlecht fühlen, mich dann zu fragen, woran liegt das denn genau? Was sind denn vielleicht die Gedanken, die damit auch in Verbindung stehen? Weil unsere Gefühle kommen ja nicht einfach so von außen in uns hinein, sondern die haben sehr viel mit unseren mentalen Bewertungen zu tun. Deshalb nehmen Menschen Dinge komplett unterschiedlich wahr und es hängt ganz stark davon ab, welche Erfahrungen ich früher auch gemacht habe und wie ich eben jetzt aktuell darauf reagiere. Und das Schöne ist ja, Gedanken wie auch Glaubenssätze sind überhaupt gar nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind ja veränderbar. Wichtig ist eben einfach, sich zu fragen, was kann ich denn jetzt vielleicht heute und hier aktiv tun, um die Situation ein bisschen positiv zu verändern. Ich muss ja nicht gleich die Welt retten, aber Hauptsache, wie auch Sabine gerade gesagt hat, Hauptsache ein bisschen aktiv werden. Schon das allein lässt einen ja besser fühlen. Und jetzt, um mal an Beispielen es vielleicht konkreter zu machen. Nino hat ja, glaube ich, die Inflation auch genannt. Da stellt sich wirklich die Frage, kann ich aktiv etwas tun? Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Vielleicht fällt euch was ein. Aber bei den anderen Beispielen, durchaus Kriege, Umweltkatastrophen, der Rechtsruck, solche Dinge sind ja auch unschöne Entwicklungen, aber wo ich durchaus auch unterstützen kann, vielleicht finanziell, wenn ich die Finanzen nicht habe, gucken, wie kann ich vielleicht Geflüchteten in der Region helfen, wie kann ich Kleidung zur Verfügung stellen, mich in einer NGO engagieren, ehrenamtlich, natürlich wählen gehen, den richtigen Parteien mich aktiv einbringen und so weiter. Und gerade bei dem Beispiel Rechtsruck finde ich so anschaulich, weil ich kann natürlich das jetzt als eine Wiederholung der Vergangenheit betrachten und mich dann komplett ohnmächtig fühlen. Oder ich kann sagen, okay, es ist eine unschöne Herausforderung, die wir aber ja vielleicht bewältigen können. Und ich werde jetzt selbst aktiv, um diesem Gefühl der Ohnmacht entgegenzuwirken und tue eben so viel, wie ich tun kann. Und das kann ja sowas sein, wie gesagt, wie einer Partei beitreten, Demos, an Demos teilnehmen. Oder vielleicht auch mal den Onkel am Familientisch, wenn der wieder was sagt, was ich seltsam finde, aktiv unterbrechen, statt es zu tolerieren oder runterzuschlucken.
Also ist es mit der Akzeptanz so, ja, es gibt bestimmte Dinge, die muss ich erstmal akzeptieren, weil ich habe da nicht so einen gewissen Handlungsspielraum, aber es gibt durchaus auch Nuancen davon, ne? Also ich selber kann jetzt schon dazu beitragen oder ich kann versuchen dazu beizutragen, dass zum Beispiel der Rechtsruck nicht weiter voranschreitet, indem ich auf Demonstrationen gehe, indem ich da so ein bisschen zumindest in eine aktive Position reinkomme.
Genau, wir können oftmals mehr tun, als wir im ersten Moment den Eindruck haben.
Mhm. Und es geht ja auch nicht darum, schwierige Verhältnisse als gegeben zu akzeptieren grundsätzlich, sondern schon immer zu gucken, wo ist mein eigener Handlungsrahmen? Also was kann ich verändern in meinem Alltag, so wie Isabel das eben schon benannt hat? Weil wenn wir in so eine wiederum passive Akzeptanz gehen, dann kann das auch einen größeren Rahmen eigentlich ja sehr, sehr schwierige Auswirkungen auch haben. Und das ist auch mitunter so ein bisschen ein Kritikpunkt am Konzept der Resilienz, dass man manchmal ja so den Eindruck hat, das soll einen jetzt auf jede Krise vorbereiten, die irgendwie zu überstehen. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht schon darum, in ein engagiertes Handeln zu kommen, was den eigenen Werten und Zielen entspricht.
Diese Selbstwirksamkeit sich aber bewusst zu machen, ne? Also zu wissen, ich habe diesen Gestaltungsspielraum. Das ist ja insbesondere, wenn man in so einem sehr negativen Mindset gerade ist, gar nicht so leicht, ne? Wie kann ich denn meine Selbstwirksamkeit aktivieren, insbesondere wenn ich es gerade wirklich so gar nicht fühle?
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also auch da darf man auch nicht zu streng mit sich selbst sein, sondern nachsichtig mit sich selbst umgehen. Aber es ist ja grundsätzlich so, dass wir Dinge tun können, auch wenn wir sie gerade nicht so fühlen. Also die Motivation ist ja die Lust, etwas zu tun, die kommt und geht, wie sie will. Das ist einfach ihre Natur, auf die können wir uns nicht verlassen. Ich kann mich also emotional im Moment gar nicht so sehr danach fühlen und ich kann trotzdem mental dran festhalten an dem, was mir wichtig ist und dann zumindest mal eine kleine Sache machen. Und dann kommt das Gefühl ja manchmal hinterher. Es ist ja auch so in der Behandlung von Menschen mit Depressionen, das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, da wird ja auch nicht gesagt, so heute stehen wir aus dem Bett auf und wir ziehen uns an, gehen in die Arbeit. Und das ist das Ziel, sondern es geht darum, erstmal vielleicht im Bett sich aufzurichten, zu gucken, geht das, ja oder nein? Wenn das geht, okay, geht es vielleicht auch, ein Bein auf den Boden zu stellen? Wenn das geht, dann vielleicht das zweite Bein. Irgendwann mal steht man aufrecht. Und das kann schon der Erfolg sein. Und erst wenn diese kleinen Baby-Steps gemeistert sind, geht es eben an die größeren Dinge. Und ein Erfolg ist ja was sehr Individuelles. Also ich selber definiere, was für mich ein Erfolg ist, was wann das Ziel erreicht ist. Das ist nichts, was irgendwie von außen vorgegeben wird. Mhm.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man so überwältigt ist von all den Gefühlen, von all den Krisen, von der ganzen Gleichzeitigkeit der Dinge, dann habe ich irgendwie jetzt vielleicht auch noch die Aufgabe, meine Resilienz zu trainieren. Dann habe ich auch noch die Aufgabe, mich nicht so viel via Social Media berieseln zu lassen. Das kann ja alles ganz schön viel im Kopf werden noch zusätzlich, was man sich so aufbürdet. Was ist denn oder welche Rolle spielt denn dabei, auch einfach mal abzuschalten? Also das ist ja auch eine Kompetenz, die man wahrscheinlich erstmal wieder lernen und aktivieren muss. Aber was kann denn dabei helfen?
Also das ist auch total wichtig, wie du gerade gesagt hast, dass man sich nicht die ganze Zeit mit diesen Dingen konfrontiert. Und wie man abschaltet, ist etwas sehr Individuelles. Also da gibt es jetzt kein Patentrezept, so und so funktioniert das, sondern manche Menschen schalten eben besser ab, wenn sie zum Beispiel beim Sport sind, anderen hilft Musik oder ein Hörbuch oder auch ein Treffen mit Freunden, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Was ich aber grundsätzlich wichtig finde, wenn man zu sehr ins Grübeln gerät oder in so eine Abwärtsspirale, was die Gedanken angeht, dann auch immer wieder die Aufmerksamkeit gezielt ins Hier und Jetzt zu lenken. Also wo bin ich gerade? Was nehme ich um mich herum wahr? Was werde ich als nächstes tun? Und dabei können Achtsamkeitsübungen sehr hilfreich sein. Und wer sich damit noch nicht so gut auskennt, da gibt es ja auch zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten digitaler Art. Die TK bietet hier zum Beispiel unterstützend einen Online-Kurs zu Meditation und Achtsamkeit an. Oder auch die Balloon-App, wenn man eher lieber eine App auf dem Telefon benutzen möchte. Das ist auch eine Meditations-App, die man kostenlos nutzen kann. Und wichtig ist aber auch da, die Erwartung nicht zu hoch zu haben, wenn man sich jetzt erstmalig mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt. Das lernt man nicht von heute auf morgen, sondern auch das lernt man Schritt für Schritt. Aber es kann sehr, sehr hilfreich sein, einfach sich mal eine Auszeit zu nehmen von Ängsten in der Zukunft oder Dingen, die einen in der Vergangenheit belastet haben oder auch heute noch belasten, dass man sich jetzt ins Hier und Jetzt bewusst begibt und mit sich einfach erstmal ist, ohne die Dinge um sich herum zu bewerten.
Ich finde das so interessant, weil ich habe da neulich auch mal mit Freundinnen drüber gesprochen und wir haben uns alle so ein bisschen über diesen Begriff der Batterie aufladen unterhalten. Ne? Also dieses, okay, wir müssen einfach mal unsere Batterien aufladen. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wir das super abstrakt finden. Was heißt das denn überhaupt? Wie lädt man denn eigentlich seine Batterien auf? Habt ihr da sofort eine Assoziation zu vielleicht? Wie ladet ihr eure Batterien auf, wenn ihr es braucht?
Das ist, glaube ich, auch extrem individuell. Man kann sich anfangen, mal selber zu beobachten, in welchen Situationen im Alltag ich mich denn energetisiert fühle, also einfach gute Laune bekomme, mich stärker fühle, mich sicherer fühle und mir das dann auch wirklich merken oder vielleicht aufschreiben, damit ich es dann in der Zukunft auch parat habe, wenn ich es mal brauche. Für mich persönlich ist es eher der Rückzug, also dass ich wirklich Zeit für mich alleine habe, zum Reflektieren, zum Pause machen, wie eine kleine Auszeit nur für mich. Andere Menschen sind genau das Gegenteil, die suchen die Gesellschaft, die brauchen unbedingt den Austausch mit einer Freundin und fühlen sich dann danach wie neu aufgeladen.
Ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was hat denn die Batterie entladen? Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen stressigen Job am Schreibtisch die ganze Zeit habe, dann kann es sinnvoll sein, wenn ich mal Zeit habe, dass ich irgendwie darauf gucke, dass ich nicht gerade etwas am PC mache, also oder mir gleich irgendwie eine Serie angucke oder sowas, sondern dass ich dann bildschirmfreie Zeit mir nehme. Oder wenn ich körperlich sehr aktiv war und ich da einfach erschöpft bin, dann macht die Badewanne sicherlich Sinn. Wenn ich aber den ganzen Tag gesessen habe, ist es sicherlich auch nett, sich in die Badewanne zu setzen, aber da kann es manchmal auch hilfreich sein, seinen Körper zu aktivieren, ein bisschen Sport zu machen, um so eben die Batterie wieder aufzuladen. Also da so ein bisschen zu gucken, dass man eben einen Ausgleich in einer anderen Art hat, als das, was einem die Energie entzogen hat.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Tagebuchschreiben immer wieder ein Thema ist. Vor ein paar Jahren war das ja eher so dieses Thema Journaling, also ne, wirklich alles sich so aufzuschreiben. Es gibt aber auch ganz andere Anwendungsfälle, zum Beispiel die Dankbarkeitstagebücher. Isabel, was hat denn Tagebuchschreiben mit Resilienz zu tun?
Zum einen denke ich an die Frage von vorhin auch, an das Abschalten nochmal. Also es kann auch sehr helfen, sich einfach alles von der Seele zu schreiben für 15, 20 Minuten, sich wirklich einen Timer zu setzen und zu sagen, so, ich möchte gerne abschalten gedanklich, also halte ich das auch alles mal fest, was sich da vielleicht auch im Kreis dreht in meinem Kopf. Und wenn ich das mal alles festgehalten habe, fällt es einem sehr viel leichter, das auch loszulassen, weil man ja weiß, es ist jetzt aufgeschrieben, es ist sicher, ich brauche es nicht mehr ständig aktiv zu wiederholen. Und was du gerade angesprochen hast, ein Dankbarkeitstagebuch ist eine ganz tolle und effektive Methode auch. Da gibt es auch viele Untersuchungen und Studien dazu, um sich tatsächlich langfristig besser zu fühlen und sich da innerlich zu stärken. Das Spannende an so einem Dankbarkeitstagebuch ist ja, Also einmal kurz zum wie es überhaupt funktioniert. Man schreibt sich abends, also das ist zumindest eine bekannte Methode, drei Dinge auf, die heute schön waren, für die ich mich dankbar fühlen kann, die irgendwie gut waren, an die ich mich vielleicht auch gerne erinnern möchte. Und findet möglichst jeden Abend neue Dinge. Das ist so ein bisschen die Herausforderung daran. Und das Spannende ist jetzt, dass es dann einen nicht nur in dem Moment besser fühlen lässt, weil man ja alles Gute sich nochmal bewusst macht und da auch nochmal versucht, emotional reinzugehen, also das nochmal nachzuempfinden, sondern es trainiert ja auch meinen Fokus darauf, den Tag über mehr auf Positives zu achten. Also die Antennen richten sich sozusagen neu aus. Weil ich ja unbewusst weiß, heute Abend ist das wieder wichtig, heute Abend schreibe ich wieder drei Punkte auf und dadurch nehme ich viel mehr des Positiven einfach wahr, was ja auch ständig da ist neben dem Negativen. Und dahinter steht ja das Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Um es an einem anderen Beispiel kurz zu verdeutlichen, wenn ich Dackel besonders süß finde, dann mein Instagram vielleicht voll damit ist davon, dann spotte ich jeden Dackel auf den Straßen, auch wenn er gerade auf der anderen Seite ist. Also wir nehmen ja immer nur das verstärkt wahr, was aktuell gerade wichtig für uns ist. Und das, was aber wichtig für uns ist, das bestimmen wir selbst. Und genau das passiert bei so einem Dankbarkeitstagebuch. Ich sage meinem Gehirn, das ist für mich wichtig und dadurch nehme ich mehr davon auch wahr. Also das empfehle ich wirklich jedem einmal einfach auszuprobieren, ein paar Tage. Da merkt man sehr schnell schon positive Effekte.
Gibt es dafür eine wissenschaftliche Basis? Also dass man sagt, dieses Verfassen, dieses Aufschreiben, dieses sich selbst bewusst machen. Wir haben ja ganz zu Beginn auch darüber gesprochen, was das evolutionär mit uns gemacht hat, ständig in dieser kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung zu sein. Gibt es auch hier vielleicht etwas, was uns die Evolution lehrt oder irgendeine andere wissenschaftliche Grundlage vielleicht?
Ja, es gibt da viele Erkenntnisse dazu, dass Menschen, die regelmäßig schreiben über das, was sie so erfahren und erleben jeden Tag, dass die ein stärkeres Verständnis dafür bekommen, wie sie mit ihren eigenen Reaktionen, also welche Reaktionen auf Stress und Unsicherheiten sie erstmal haben und dann aber auch, wie sie damit umgehen können, weil ich mich ja mit dem Passierten oder dem Geschehenen nochmal aktiv auseinandersetze und es mir dann leichter fällt, andere Perspektiven einzunehmen und das Ganze vielleicht auch in einem positiveren Licht zu sehen. Wir kommen also weg von diesem typischen Katastrophisieren, was wir oft von Natur aus machen und können dann eben Herausforderungen in der Zukunft auch anders angehen, weil wir ja wissen, es ist in der Vergangenheit auch schon so gewesen, dass sich meine Perspektive darauf ändern konnten. Also die Resilienz erhöht sich dadurch tatsächlich.
Es ist aber ja nicht nur so, dass wir die Dinge immer positiver betrachten, sondern manchmal sind es ja auch wirklich Dinge, die negativ waren. Also dass wir eine Erfahrung gemacht haben, die sehr unangenehm war und die auch in der Rückschau nicht schön zu reden ist. Und wenn wir die aufschreiben, dann ist es so, dass wir dieses Gefühl, was damit einhergeht und das Erlebte einfach externalisieren und von uns innen nach außen tragen und aufschreiben und dann ist es eben aufgeschrieben und wir können es aus einer neuen Perspektive betrachten. Und das kann manchmal Entlastungen bringen, dass wir das nicht mehr nur in uns tragen, sondern eben auch etwas davon abgeben können.
Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn ich jetzt sehr akribisch oder auch manchmal weniger akribisch meine negativen und positiven Empfindungen aufschreibe und dann aber mir vielleicht auch mal die Zeit nehme, irgendwann mal zu schauen, was habe ich denn aufgeschrieben, dass das für die Mustererkennung vielleicht auch eine große Rolle spielt. Ne? Also, dass man selber dann auch feststellt, oh, hier hat sich irgendwie gezeigt, dass ich immer so und so reagiere. Vielleicht sollte ich da mal dran arbeiten oder vielleicht sollte ich mal gucken, was dahinter steckt.
Da kann es hilfreich sein, dass man auch gezielte Fragen zur Selbstreflexion nutzt, also gezielte Situationsanalysen durchführt und guckt, okay, was war die Situation? Gab es irgendwie einen Auslöser für mein Verhalten oder für meine emotionale Reaktion und was war dann quasi das Ergebnis daraus, um ein bisschen gezielter auch an solche Themen ranzugehen?
Gibt es denn dabei vielleicht auch digitale Tools, die dabei unterstützen können?
Da gibt es inzwischen zahlreiche digitale Tools. Ich finde es immer wichtig, dass man da auch guckt, was passt zu mir. Also wenn ich mit diesem Tool irgendwie nicht zurechtkomme oder mir die Oberfläche nicht gefällt, dann bin ich vielleicht nicht so motiviert, das dann auch zu nutzen. Und da wirklich einfach mal neugierig gucken, was gibt es denn auf dem Markt? Viele Versionen gibt es ja auch erstmal kostenlos, dass man sich das angucken kann. Und manche sind so wie ein weißes Blatt Papier, aber es gibt eben auch digitale Tools mit konkreten Fragen, wenn man auch ein bestimmtes Ziel verfolgt beispielsweise. Also da sollte man sich durchaus mal auf dem Markt umschauen. Ich finde aber auch, dass nichts dagegen spricht, sich ein Notizbuch zu nehmen und einen Stift. Also digitale Tools sind sicherlich sinnvoll und hilfreich, vor allen Dingen, weil wir heutzutage unser Mobiltelefon ja oftmals in der Jackentasche dabei haben. Aber wenn man den ganzen Tag schon digital unterwegs ist, kann das eben auch mal ganz hilfreich sein, eben sich einen Papier und einen Bleistift zu nehmen und das runterzuschreiben und dann nochmal auf eine andere Art und Weise darauf zu blicken.
Das sind also jetzt schon ganz, ganz viele Tipps, die wir jetzt zusammengefasst haben, ne? Also von sich einfach mal aus dem Alltag rausziehen und zu gucken, was kann ich stattdessen machen, um mir selber meine Gedanken mal wieder sichtbar zu machen, bis hin zu, ich setze mich wirklich abends oder morgens oder wann auch immer mal hin und schreibe wirklich händisch meine Gedanken runter, bis zu einem Dankbarkeitstagebuch oder ähnliches. Was gibt es denn im Alltag? Also ich spreche jetzt wirklich von so ganz kleinen Mini-Situation, beispielsweise auf dem Weg zur Uni oder so. Kleine Dinge, die ich machen kann, um selber widerstandsfähiger zu werden.
Ganz wichtig finde ich es sicher auch einmal grundsätzlich bewusst zu machen, was für eine Kraft ich habe in meinen eigenen Gedanken. Also dass die ja nicht, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt sind, sondern ich kann hier wählen. Und auch auf dem Weg zur Uni kann ich mir überlegen, hänge ich jetzt weiter hinterher in das, was ich vielleicht heute Morgen auf TikTok, Insta oder so gesehen habe, was mich vielleicht schon irgendwie negativ beschäftigt. Oder fange ich an, ganz bewusst einen positiven Gedanken zu wählen. Es gibt ja die positiven Affirmationen, die, glaube ich, inzwischen recht bekannt sind. Und das ist eine Möglichkeit, dass ich mir einfach wirklich einen Gedanken, den ich im Moment nicht von Natur aus denke, der nicht natürlich zu mir kommt, mir aber bewusst zufüge, sage ich mal, und den zu wiederholen wie ein Mantra. Einfach damit mein Fokus auf was Positivem liegt und ich wegkomme von so negativen Gedankenkreisen. Und das kann man sich schön vorbereiten. Also man kann in einer ruhigen Minute sich überlegen, was mache ich das nächste Mal, wenn ich merke, ich bin irgendwie in so einem negativen Zirkel drin, um mich selbst daraus herauszuholen.
Was könnte so ein Mantra sein?
Spontan fällt mir ein, ich bin sicher im Hier und Jetzt. Mhm. Was einen eben im gegenwärtigen Moment wieder zurückholt, statt in Zukunftsszenarien, Weltuntergang und so weiter hängen zu bleiben oder auch ja, vergangene Erfahrungen zu wiederholen und zu wiederholen, was ja oftmals zu nichts führt, sondern im Hier und Jetzt sind wir in aller Regel sicher. Und genau, deswegen einfach der Gedanke, ich bin sicher im Hier und Jetzt.
Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wir gut auf uns achten, also dass wir Selbstfürsorge betreiben. Und das fängt bei den Basics an, dass wir gucken, dass wir regelmäßig und ausreichend schlafen, dass wir uns regelmäßig und gesund ernähren, dass wir Bewegungen und Entspannungsübungen machen, also zum Sport gehen beispielsweise, um auch Stress abbauen zu können. Wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit als früher, wo viel mehr so körperliche Arbeit im Fokus stand und häufig sitzen wir jetzt den ganzen Tag und da können sich eben auch schon mal Spannungen aufbauen in unserem Körper. Und es ist einfach wichtig, dass wir in unseren Alltag eben Bewegung einbauen und da könnte zum Beispiel jemand auf dem Weg zur Uni eben nicht mit dem Bus fahren, sondern vielleicht ein, zwei Stationen vorher schon aussteigen. Da könnte man beispielsweise eine Achtsamkeitsübung einbauen, mal zu gucken, okay, was nehme ich denn hier bewusst um mich herum wahr? Das wären so kleine Übungen, die man schon im Alltag einbauen könnte.
Was würdet ihr denn jungen Menschen raten, die sich angesichts dieser aktuellen Krisen wirklich hoffnungslos fühlen, gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll?
Also ich finde es immer wichtig, dass man diese Sorgen auch nicht für sich behält, sondern dass man sich auch mit vertrauenswürdigen Personen austauscht und guckt, okay, was könnte dann für mich ein Lösungsansatz sein, damit umzugehen. Was ich ebenfalls wichtig finde, ist, ja, es gibt viel Nachrichten über Krisen, über Kriege, über den Rechtsruck, aber es gibt auch Medien, die sich mit Lösungen beschäftigen. Und ich finde das immer sehr heilsam, da auch mal rein zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen. Also bei mir führt es immer direkt zu einer Verbesserung der Stimmung, weil ich denke, okay, ja, da sind Menschen, die beschäftigen sich damit, was zu verbessern, was zu verändern. Aber die Medien legen den Fokus natürlich häufig eher auf das Negative, weil sie damit mehr Klicks bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da geht es natürlich auch um Geld. Und genau, deshalb ist das für jemanden, der sich hoffnungslos fühlt, auf jeden Fall eine Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Außerdem finde ich es auch wichtig, den Konsum dann von solchen negativen Nachrichten und sozialen Medien bewusst zu begrenzen, also sich da Auszeiten von zu nehmen. Man kann es nicht verändern, dass es diese Nachrichten gibt, aber man kann schon gucken, okay, ist mein erster Griff morgens nach dem Aufstehen in die Nachrichten-App und starte ich dann gleich mit womöglich einer negativen Nachricht, oder stehe ich erstmal auf, koche mir einen Tee oder einen Kaffee, starte in den Tag, atme mal tief durch und komme erstmal an im Tag. Oder ist es, also es ist ja so, dass häufig wir ja unser Mobiltelefon auch als Wecker benutzen und dann hat man es direkt schon in der Hand. Und dann verleitet es natürlich auch dazu, direkt dort reinzuschauen und das aber mal wirklich sich als Übung vorzunehmen, mal für eine Woche. Und da könnte man dann auch gleich das Journaling benutzen und mal gucken, okay, was hat das denn für einen Einfluss auf mich und auf meinen Start in den Tag, wenn ich das so mache oder wenn ich das Handy mal weglege und mir vielleicht einen Wecker zulege oder sowas.
Ja, ich halte das auch für einen super, super wichtigen Punkt, den Sabine da gerade angesprochen hat mit dem Konsum. Also es ist ganz wichtig zu schauen, womit füttere ich denn mein Gehirn den ganzen Tag. Das macht den großen Unterschied ja am Ende in meiner Gefühlswelt. Und es gibt so vielen positiven Content auch da draußen, wenn ich ihn suche. Wenn ich mal es schaffe, meine Algorithmen in so einem positiven, in eine positive Richtung anzustoßen. Also nicht nur Social Media, sondern eben auch Podcasts anzuhören. Es gibt ja Podcasts, die verbreiten gute Nachrichten ganz bewusst, sicherlich auch auf Insta, TikTok. Auf YouTube gibt es so viel Gutes, wie Sabine auch schon gesagt hat, zu Technologien, also gerade in Richtung Klimakrise, Klimawandel. Hören wir ganz oft eben nur die natürlich die negativen Schlagzeilen, aber es gibt ja so viele NGOs und Startups und auch große Konzerne, die daran arbeiten, da eine Lösung zu finden. Und damit kann man sich auch ganz bewusst auseinandersetzen und schöpft dadurch sicherlich nochmal mehr Hoffnung. Und wenn es mit dem Content nicht genügt, am Ende ist es ganz wichtig, dass man sich Unterstützung holt, dass ich entweder selber google, was mir vielleicht noch helfen kann, oder ChatGPT befrage oder mir einen Coach oder eben psychotherapeutische Unterstützung suche, um nicht alles allein mit mir selber auszumachen.
Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass es wirklich insgesamt zu viel wird und es ist nie was Negatives, sich dann auch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Bis es aber dahin kommt, gibt es ja vielleicht viele Schritte, die man vielleicht vorher noch machen kann, die man noch gehen kann, kleine Tipps, die man ausprobieren kann. Ich glaube, insbesondere dieses Ausprobieren ist was Wichtiges, dass man nicht den Anspruch hat, ich führe jetzt für den Rest meines Lebens ein Tagebuch und sammle dort meine positiven Gedanken, sondern ich mache das jetzt einfach mal für 3-4 Tage und schaue, was es mir bringt. Und so geht es, glaube ich, mit vielen dieser Tipps, die wir hier heute in dieser Folge gegeben haben.
Ich finde es auch wichtig, sich bewusst zu machen, wie viel Zeit habe ich eigentlich und wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media und an was erinnere ich mich eigentlich einen Tag später oder eine Woche später überhaupt noch? Also es gibt ja zum Beispiel bei Instagram auch die Möglichkeit, mal zu gucken, wie viele Minuten ich pro Tag dort verbringe. Aber es geht uns auch sehr viel wertvolle Zeit verloren, in der wir etwas anderes machen könnten, in der wir auch schöne Dinge machen könnten, Menschen treffen könnten, die uns wichtig sind. Und an diese Dinge erinnern wir uns häufig viel, viel länger und die haben einen deutlich höheren Wert als eben dieses passive Konsumieren von Social-Media-Inhalten.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Tipp, ne? Bewusst Entscheidungen treffen, mich bewusst für oder gegen etwas zu entscheiden, insbesondere damit, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Isabel, Sabine, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Stella, schön, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit erhalten wollt, dann hört euch doch einfach unsere anderen Staffeln an. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht um Ängste, Therapie und natürlich die Quarterlife Crisis. Viel Spaß beim Anhören und bleibt gesund.